Heute beginnt ein neuer Bibelteil. Und zwar sowohl von der hebräischen Ordnung als auch von der griechischen Ordnung, die wir mit übernommen haben. Also hebräische Bibel ist ja aufgeteilt Torah, also 5 Bücher Mose, Neviim, das sind die Propheten, und dann die Ketuvim, das sind die übrigen Schriften. Eigentlich hatten wir die letzten drei Bücher schon aus den Schriften, nämlich Esra, Nehemia und Esther, die waren schon da, aber Hiob steht am Anfang dieses ganzen Blocks, direkt nach den Psalmen. Also ist da noch ein bisschen anders eingeordnet. In der griechischen Variante, die wir dann halt übernommen haben in unserer deutschen Bibel, bildet Hiob tatsächlich das erste Buch des dritten Abschnitts. Da ist es nämlich 5 Bücher Mose, dann die Geschichtsbücher, das ist dann alles von Josua bis Esther. Dann kommen die sogenannten poetischen Bücher und danach kommen dann nochmal die Propheten. Also, was dann im Hebräischen die hinteren Propheten sind. Das Buch Hiob ist wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel. Gibt ein paar Hinweise darauf. Wir haben schon tatsächlich ein paar Hinweise gleich hier im ersten Kapitel, an anderen Stellen auch. Also, ein wichtiger Hinweis ist, Hiob lebt im Lande Uz. Das Land Uz wird an anderen Stellen, bei Jeremia wird es gleichgesetzt mit Edom. Also Südjordanien. Es kommt allerdings in dem ganzen, im Buch häufiger mal vor, dass es dort auch Schneestürme und alles Mögliche gibt. Das spricht dafür, dass es noch in der Zeit relativ kurz nach der Sintflut war, als sich das Weltklima noch nicht ganz wieder eingestellt hat. Und dass es dann tatsächlich in der Zeit auch häufiger dort zu sehr kalten Einbrüchen kam. Dann auch noch etwas. Hiob lebt ja gegen Ende seines Lebens circa 210 Jahre. Also da muss man ein bisschen rumrechnen, aber wenn er alles doppelt kriegt und dann mit 210 stirbt, dann war er vorher 70, hat 140 bekommen, er hat 140 Jahre dazu bekommen und so weiter. Genau. Das passt auch so in die Zeit der Vorfahren Abrahams. Also vor Abraham und Co. und halt nach der Sintflut. Und eins, was auch noch ganz interessant ist, Hiob opfert selber. Da ist noch nirgendwo irgendwas erwähnt von einem von Tempel und den Priestern und Leviten, weil ja die nach dem Gesetz des Mose die einzigen waren, die opfern durften. Aber davor war es tatsächlich, dass derjenige, der für eine Familie zuständig war, auch geistlich, dass der geopfert hat. Das sind schon mal ein paar Hinweise darauf. Uz, wie gesagt, südliches Jordanien nach heutigem Vermessen, Vermessen kann man auch sagen, nach heutigem Ermessen. Wie ist das Buch in die Bibel gekommen? Sehr wahrscheinlich dadurch, dass die Geschichte auch noch weiter bekannt war. Einer der Freunde Hiobs, bin mir gerade nicht mehr sicher, welche, das habe ich, wenn ich dran denke, gucke ich fürs nächste Mal nochmal nach, aber einer der Freunde Hiobs kommt tatsächlich auch aus Saudi-Arabien, also so die ganze Gegend, wo damals Midian war. Also Midian war so, manche sagen auch noch Sinai-Halbinsel, andere sagen eher nur Saudi-Arabien, aber auf alle Fälle die ganze Ecke. Das heißt, die Geschichte von Hiob ist dann wahrscheinlich über diesen einen Freund wenigstens dorthin gekommen und da hat Mose die Geschichte dann mitbekommen. Und aus irgendeinem Grund hat ihm Gott gesagt, du schreibst diese Geschichte jetzt auch auf. Buch Hiob ist ein recht interessantes Buch, anstrengendes Buch. Die Theologen sprechen von der sogenannten Theodizee. Zu Deutsch die Leitfrage. Warum lässt Gott das Leid zu? Da gibt es ja auch ganz viele Fragen dazu. Mittlerweile bin ich allerdings eher bei dem Punkt, dass ich gern, also auch kopiert von einem amerikanischen Pastor, den ich mir gern angehört habe, oder auch noch immer gern anhöre, dass ich, wenn jemand fragt, warum lässt Gott all das Böse zu, dann frage ich dagegen, warum lässt Gott all das Gute zu? Weil es passiert so viel Gutes in der Welt, das wir eigentlich nicht verdienen. Und das ist dann oft bei Leuten, dass es sie erstmal entwaffnet und dann, Moment mal, ja stimmt, es passiert eigentlich viel Gutes und wir dürften eigentlich, ja genau. Und es gibt dann unter den Theologen auch Leute, die sagen, Hiob sei einfach bloß aufgeschrieben worden, um dieses ganze Thema mal zu behandeln. 42 Kapitel mit hin und her und allem drum und dran. Und dann hätte man halt verschiedene Auslegungen zu dem Thema reingenommen. Einer der Gründe, warum man das sagt, ist, weil Hiob ab Kapitel 3 in einer hebräischen Poesie geschrieben ist. Aber hebräische Poesie ist anders als deutsche Poesie. Bei uns, zumindest wenn man vom Klassischen herkommt, muss es sich ja reimen. Hat so ein schönes Metrum. Im Hebräischen geht das ein bisschen anders. Die haben zwar auch ein gewisses Metrum, aber es geht viel einfacher darin zu sprechen. Man spricht in sogenannten Parallelismen. Haben wir auch ganz viel in den Psalmen oder in den Sprüchen, wo dann ein Versteil etwas sagt und dann kommt der zweite Versteil und der zweite Versteil ist entweder ein kompletter Gegensatz dazu oder etwas, das es unterstreicht. Also, natürlich kommt mir jetzt gerade nichts richtig in den Sinn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, ist der erste Teil. Und dann kommt da in diesem Fall der Gegenteil und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also, einmal der Bogen, ganz auf Gott verlassen, auf den Herrn sogar, und dann das Gegenteil, nicht auf deinen Verstand. Das kriegt man allerdings, wenn man einigermaßen geübt ist, sogar sehr gut hin. Und Hiob und seine Freunde waren wahrscheinlich auch aus gehobeneren Schichten, die haben das eher geübt. So, ich könnte noch viel mehr zur Einleitung sagen, das lasse ich jetzt aber. Das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, ist, vielleicht noch zwei Sachen. Also das eine, das Buch Hiob ist deswegen auch schwierig, weil man immer wieder gucken muss, wer sagt hier eigentlich was. Weil man kann ganz schnell zum Beispiel etwas lesen, was Bildad von Schuach sagt oder Eliphas oder wie heißt der dritte, das kommen wir gleich wieder drauf dann, was einer von den drei Freunden sagt und baut daraus eine wunderbare Theologie und hinterher stellt man ja fest, Moment mal. Gott sagt, ihr habt gar nicht recht mit dem, was ihr gesagt habt. Da muss man wirklich so richtig hin und her gucken, wie passt mit dem in der Bibel zusammen. Und auch bei Hiob, der jetzt von Gott hinterher eigentlich gerecht gesprochen wird. Aber auch da muss man wieder gucken, wie passt es mit dem Ganzen zusammen, was der Rest der Bibel sagt. Dass man sich da bloß keine Theologie zusammenschustert, aber es geht in die Richtung und in die Richtung. Also wenn ihr nicht schon vorher das gemacht habt, dann spätestens jetzt beim Buch Hiob, guckt, was ich sage und überprüft es an der Bibel. Hiob ist neben Jeremia derjenige im Alten Testament, der am meisten leiden muss. Das zeigt sich auch tatsächlich darin, dass bei Hiob und bei Jeremia die beiden dunkelsten Kapitel in der Bibel kommen. Oder bei Nehemia gibt es sogar noch ein bisschen mehr, aber genau. Also beide verfluchen ihren Geburtstag. So weit unten sind sie schon. Also es gibt mehr Leute die in der Bibel, die sagen, ach Herr, nimm mich weg, lass mich einfach sterben. Aber es gibt tatsächlich nur diese zwei Leute, die den Tag ihrer Geburt verfluchen. Im Alten Testament sind das die beiden und natürlich werden sie trotzdem noch übertrumpft von Jesus, weil Jesus zwar ein wesentlich kürzeres Leid gehabt hat als die beiden, aber bei Jesus ging es noch wesentlich tiefer und intensiver. So, jetzt kommen wir da. Kapitel 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also, das Land Uz hatten wir schon, südliches Jordanien, späteres Edom. Er hieß Hiob. Hiob im Hebräischen Iyov, man ist nicht komplett sicher. Eine Variante, was es heißen könnte, heißt, wo ist mein Vater? Oder wo ist der Vater? Keine Ahnung, wie Hiobs Eltern darauf gekommen sind, ihn so zu nennen. Und das ist dann nochmal einer der Gründe, warum manche Theologen sagen, ja, das Buch ist erst später halt geschrieben worden und so weiter, ist am Schreibtisch entworfen, weil wo ist der Vater? Das ist ja ein Name, den gibt man keinem Kind. Wobei es schon ganz andere Namen gibt, die man seinen Kindern geben kann. Genau. Hiob hat folgende Beschreibung. Er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. 4 tolle Sachen. Also fromm ist ja so ein altes deutsches Wort. Fromm bedeutet tatsächlich auch einfach bloß erstmal, er war auf Gutes aus. Es gibt den Vers, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ältere Luther-Übersetzung ist nicht alles frommt. Also da können wir das dann schon mal sehen. Also fromm geht in die Richtung. Und man könnte sagen, Hiob war ein Pietist. Warum? Das Wort Pius von dann Pietas, woher dann halt die Pietisten ihren Namen bekommen haben, heißt tatsächlich auch fromm. Das heißt also Hiob, der erste Pietist, kann man jetzt eben, je nachdem aus welcher Tradition man kommt, eben als positiv oder negativ sehen, aber genau. Er war rechtschaffen. Also tatsächlich wunderbar, einfach gut deutsch zusammengepasst. Recht, also richtig, schaffen, arbeiten. Also er hat das Richtige getan. Gottesfürchtig. Das ist etwas, das also gerade im Buch der Sprüche ganz viel rankommt. Die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, der Anfang der Weisheit. Wir hatten es auch bei Nehemia. Gottesfurcht ist nicht, dass ich Angst habe vor Gott und mich verstecke, wie es Adam und Eva taten, sondern Gottesfurcht bedeutet zum einen, dass ich Gott so liebe, dass ich mich davor fürchte, ihm etwas anzutun, was ihm wehtut, was ihm das Herz bricht. Und das andere ist Gottesfurcht. Ich blicke auf das Kreuz und sehe, was Gott mit Jesus getan hat und sage mir, das ist der Zorn, den ich eigentlich verdient hätte. Was für ein schrecklicher Gott. Gut, dass ich zu ihm gehöre. Und schließlich, er mied das Böse. Das sagt Hiob später von sich selber auch nochmal. Also wenn ihr voranlesen wollt, Kapitel 28 oder 29 ist es, wo Hiob davon berichtet, dass er einen Bund geschlossen hat mit seinen Augen, dass er nichts Böses angucken will und so weiter. Genau. Also, wundervolle Beschreibung für einen Mann. Ich wüsste von keinem, der eine ähnliche Beschreibung bekommen hat. Es fehlt mir gerade noch was zu den Einleitungssachen ein. Das schiebe ich jetzt hier noch mal kurz mit rein. In Hesekiel werden 3 gerechte Männer erwähnt. Nämlich Noah, Hiob und Daniel. Und Gott sagt, selbst wenn diese 3 hier im Land wären und für das Land beten würden, es wird ihnen nichts mehr bringen. Also das Gericht würde trotzdem kommen. Nur die 3 würden sich retten wegen ihrer Gerechtigkeit. Und natürlich hält man in der Bibel, also in der Theologie, gerade in der liberalen Theologie, diese 3 Männer für Erfindungen, aber für die anderen, für die Leute, die Bibel lesen und dann halt für bare Münze nehmen, die wissen dann, okay, nee, das sind diese 3 Leute, die tatsächlich auch an wichtigen Stellen vorkommen. Also gewissermaßen für Leute, die in der Bibel zu Hause sind und die dem ganzen Vertrauen schenken, ist das ein Beweis dafür, dass es hier gegeben hat. Für die Leute, die der Bibel nicht das Vertrauen schenken, gerade für die wichtigen Leute da, für die ist es eher ein Beweis, dass es am Schreibtisch erfunden wurde. Also das ist, genau. Jetzt Vers 2. Jetzt wird alles beschrieben in den folgenden Versen, wie es ihm geht. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Also 10 Kinder. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnen. Also, große Familie mit 10 Kindern, aber er ist reich genug, er kann es sich leisten. Man könnte jetzt auf die Zahlensymbolik eingehen, weil die Zahlen doch auch eine gewisse Symbolik haben, auf die Tiere und so weiter, aber jetzt reicht mir erstmal, er war steinreich. Groß gesegnet von Gott. Und das ist ja eine der Dinge, die Gott tatsächlich auch seinem Volk sagt: Wenn ihr euch an mich haltet, dann werde ich euch segnen, und zwar auch materiell. Das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten dann hinterher so verkehrt, dass jeder, der arm war, nicht von Gott gesegnet sein kann, weil er ein Sünder war, anstatt zu sehen, dass Gott doch immer noch seine Gnade erweist. Aber hier sehen wir es ganz deutlich, und das ist auch etwas, was sich dann ja später auch noch wieder zeigt, also warum die Freunde Hiob dann ja so angreifen. Vers 4, und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahls um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer, nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Also, was machen die Söhne? Sieben Söhne. Jeder lädt in sein Haus ein und es wird gefeiert. Zusammen mit den Schwestern. Und es wird gegessen und getrunken. Was bedeutet jeder an seinem Tag? Zum Beispiel bei Herodes wird es mal deutlich mit seinem Tag. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, irgendwo anders kommt es auch nochmal vor, dass es der Geburtstag der Brüder sein könnte. Die haben also zu ihrem Geburtstag groß eingeladen. Alternativ geht tatsächlich auch sieben Söhne, sieben Tage die Woche. Das heißt, die haben sich jeden Tag in der Woche getroffen. Ginge beides. Was macht Hiob da drauf hin? Immer wenn ein Fest vorbei war, heiligt Hiob seine Söhne, das heißt, heiligen bedeutet, er stellt sie wieder ganz für Gott hin und opfert Brandopfer. Und zwar nach ihrer Zahl. Und wofür sind die Opfer da? Daran merkt man auch nochmal, eben das Buch Hiob ist vor dem Ganzen mit dem Priesterdienst. Hiob opfert, weil er sagt, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Das ist Fürbitte. Bei Hiob allerdings nochmal ein bisschen anders als bei uns heute. Für Hiob hat es bedeutet, ich mache mich da dran und opfere für jeden meiner Söhne. Und vom Hebräischen her kann das hier in diesem Fall auch bedeuten, meine Söhne und Töchter, also meine Kinder. Für jedes seiner Kinder opfert er ein Brandopfer. Das könnte entweder ein Schaf gewesen sein oder, weil Hiob eben sehr reich war, vielleicht tatsächlich jeden Tag einen Stier. Jeden Tag ein stellvertretendes Opfer. Die Opfer war damals ganz beim Priestertum und so weiter, also beim Tempeldienst. Das Tier stirbt, damit der Mensch leben kann. Haben wir sogar schon im Paradies gehabt. Adam und Eva hätten sterben sollen für ihre Sünde, aber Gott hat ihnen Kleidung aus Tierhäuten gemacht und ein Tier trennt sich nicht gern von seiner Haut, also hat Gott das Tier sehr wahrscheinlich umgebracht. Das Tier stirbt, damit der andere lebt. Und das hat Hiob für seine Kinder gemacht. Heute haben wir es einfacher. Das Problem ist bloß, deswegen lassen wir es dann oft auch. Wir haben die Möglichkeit, uns einfach auf das Blut Jesu zu berufen. Und dann aber tatsächlich auch das Blut auszusprechen, sehr gerne namentlich über jedes einzelne Kind. Und wer halt keine Kinder hat, der darf das auch natürlich über andere machen. Aber eben gerade nochmal hier die Bedeutung vom Vater für seine Kinder, der mitunter täglich über seine Kinder namentlich das Blut ausspricht. Also der sagt, dieses Blut, das ich jetzt hier für die Tiere, für die Kinder opfere, gilt für die. Ich mache das schon mal stellvertretend, weil die vielleicht selber gar nicht dran denken. Und tatsächlich jeden Tag seine Kinder. Und dann kamen eben die Kinder und Kindeskinder und was auch alles mit dabei. Einmal morgens die gesamte Familie durch und sagt, das Blut dieses Stieres gilt für diesen Sohn. Das Blut von diesem Stier gilt für diesen Sohn. Und bei uns halt, das Blut Jesu gilt für diesen Menschen. Das Blut Jesu gilt für diesen Menschen. Und das nochmal darüber aussprechen. Und dann hilft natürlich umso mehr, je mehr mir klar wird, was das Blut Jesu alles tut. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann dürfen wir mal gucken, was an Ungerechtigkeit alles in der Welt passiert und was bei den einzelnen Leuten, die ungerecht ist, das bei ihnen ist. All das, das dürfen wir immer wieder tun. Und sollen wir auch eigentlich immer wieder tun. Also Gott dreht uns nicht unbedingt einen Strick draus, wenn wir es nicht tun. Aber wer weiß, wie viel Leid dadurch verhindert worden ist, dass Leute das für andere gemacht haben. Dass tatsächlich gesagt wurde, ich lege nun Jesu Namen auf die und ich berufe mich auf Jesu Blut für diesen Menschen. Und das ist ein rechtliches Bündnis zwischen Gott und mir. Zwischen Gott und dem Menschen auch. So, das sind jetzt die 5 Verse, in denen hier beschrieben wird. Jetzt geht's hinter die Kulissen. Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, da kam auch der Satan unter ihnen. Also, wer sind die Gottessöhne? Das gibt's an ein paar Stellen. Also das erste Mal kommen die Gottessöhne in 1. Mose 6 vor, wo sie zu den Töchtern der Menschen eingehen. Und die Geschichte wird später von Judas, also im Judasbrief, folgendermaßen gedeutet, dass es tatsächlich Engel waren, die ihre Position verlassen haben. Also es sind die Engel. Das haben wir auch noch aus außerbiblischem Kontext, nämlich ihr erinnert euch an die Geschichte von Ahab, der König Josaphat da hat. Ahab will in den Krieg ziehen. Josaphat fragt, hast du nicht noch einen Propheten des Herrn da? Sie finden dann den Micha ben Nimla und der sagt erstmal das gleiche wie die falschen Propheten. Dann sagt er aber doch, du wirst umkommen und redet dann von einem Blick in den Himmel, dass Gott im Himmel auf dem Thron sitzt, umgeben von den Gottessöhnen oder von den Engeln. Also ich glaube, das gibt es verschiedene in den Übersetzungen. Das ist etwas, was in der kanaanitischen Religion drin war. Wo man natürlich zum einen sagen könnte, ja seht ihr, hier haben die Juden abgeschrieben. Beziehungsweise man kann auch sagen, da ist noch etwas, was richtig ist, in der kanaanitischen Religion hängen geblieben. Sie haben es bloß pervertiert. El ist der höchste Gott bei den Kanaanitern und er ist umgeben von seinen Söhnen, also von denen, die von ihm kommen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie gezeugt sind wie der einzige Sohn Gottes. Und er ist umgeben von ihnen und das ist tatsächlich etwas, was sich hier findet. Gott sitzt auf seinem Thron und die Gottessöhne, also die Engel, kommen zu ihm. Und unter ihnen ist auch der Satan. Das heißt, der Satan hat freien Zugang zu Gott. Und den hat er tatsächlich immer noch. Satan bedeutet übersetzt der Ankläger. Und das ist, also wenn ihr in die Offenbarung guckt, Kapitel 12, er ist der Verkläger der Brüder. Und erst in Offenbarung 12 wird er aus dem Himmel geworfen. Und dann heißt es eben wehe der Erde. Denn der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. So, also er kommt auch hier von dem Thron. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Es kommt mir gerade in den Sinn, also ich habe es bisher immer nur gelesen, okay, wo kommst du her? Dass Gott quasi einfach in Anführungszeichen neugierig fragt, obwohl Gott es ja weiß. Es könnte auch anders sein, dass Gott tatsächlich fragt, wo kommst du her? Also ein Vorwurf. Könnte beides sein. Also Gott fragt, obwohl es ja eigentlich weiß. Der Satan antwortet dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Wir wissen nicht viel über den Teufel. Das müssen wir auch nicht. Das eine, was wir hier aber zum Beispiel über ihn lernen, ist, er durchzieht die Erde. Hin und her. Gott ist allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Jesus kann tatsächlich sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Obwohl er im Himmel auf seinem Thron sitzt, kann er hier bei uns sein. Der Teufel kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Wenn er oben im Himmel ist und uns verklagt, kann er nicht hier unten sein, um uns auszuspionieren. Ich meine, er hat zwar seine Heerscharen von Dämonen, aber immerhin, also auch die können nicht überall gleichzeitig sein. Die sind an Raum und Zeit gebunden. Schon mal ein sehr tröstliches Wort. Wir haben Gott auf unserer Seite, der überall ist. Wir haben den Teufel gegen uns, der nicht überall sein kann, der zwar mächtig ist, aber genau. Also, wir haben den Allgegenwärtigen auf unserer Seite. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wie schön ist es doch, von Gott gelobt zu werden. Das ist doch mal eine besondere Form des Gotteslobes. Wenn man dann aber bedenkt, was daraus kommt, dann sagt man sich, ich weiß nicht so gern, ob ich von Gott gelobt werden möchte, gerade nicht von dem Teufel. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Wörtlich kann man auch sagen, du hast eine Hecke um ihn gebaut. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet in alle Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Das muss man hier zwei Dinge nehmen, die Jesus über den Teufel sagt. Zum einen nennt Jesus den Teufel den Vater der Lüge. Und zum anderen ist er ein Mörder von Anfang an. Das hängt auch damit zusammen, durch die Lüge, die der Teufel Eva und damit aber auch Adam mit untergejubelt hat, hat er sie umgebracht. Erstmal geistlich und dann kam irgendwann auch der Leib dazu. Hier nimmt der Teufel eigentlich ganz viel Wahrheit. Also gerade Vers 10 steckt voller Wahrheit. Das ist alles wahr. Und dann vermischt er es, wie damals im Paradies, mit ein bisschen Unwahrheit. Das ist das Grausamste dabei. Da wird ganz viel Wahrheit behauptet, aber es wird entweder das Wichtigste der Wahrheit ausgelassen oder es wird ein Teil der Wahrheit verfälscht. Und an dem Punkt sind tatsächlich die Leute, die unseren heutigen Medien diesen Spitznamen Lügenpresse gegeben haben, richtig, in dem Sinne, dass die Nachrichten uns zwar alles Mögliche an Fakten bieten, aber es wird nie gesagt, aber Jesus sitzt trotzdem auf dem Thron. Gott hat alles unter Kontrolle. Das wissen die vielleicht gar nicht, also die lügen vielleicht unbewusst, aber im Endeffekt wird in allen Nachrichten uns eine Lüge verkauft, weil es immer nur das Schlechte gezeigt wird. Oder selbst wenn das Gute gezeigt wird, es wird nicht gezeigt, dass Gott in dem Ganzen wirkt. Und dass Jesus unsere Rettung ist. Und damit wird ein Teil der Wahrheit verschwiegen und es wird tatsächlich gelogen. Also von dem her, Nachrichten gucken ist in Ordnung, aber immer unter dem Vorbehalt, pass auf. In gewisser Weise ist es eine Lüge, die dir untergeschoben wird, weil du nicht erfährst, dass Jesus trotzdem regiert. Und der Teufel will hier bei Gott tatsächlich auch ankommen, indem er lügt. Interessant, also nicht nur die Menschen wollen Gott belügen, auch der Teufel selber. Und er fordert Gott eben heraus, wenn er sagt, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Er sagt, Hiob gehorcht dir nur, weil du gut zu ihm bist. Das ist etwas, was man gerne den Leuten vorwirft, die eben vom Segen Gottes sprechen, dass tatsächlich Gott auch materiell segnen möchte und alles. Das ist etwas, was tatsächlich dann denen vorgeworfen wird, ihr wollt ja nur reich werden. Ihr wollt ja nur, dass es euch gut geht und dann Gott hinter euch liegen lassen. Das sind dann die Leute, die besonders stolz darauf sind, wenn sie leiden, weil sie halt irgendwelchen Mangel haben und fallen da auf der anderen Seite vom Pferd. Das wirft der Teufel hier Hiob vor Gott selber. Und sagt dann eben, streck deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Und dann diese steile These, was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Dass Hiob sagt, jetzt brauche ich Gott nicht mehr, er segnet mich nicht mehr, fertig. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Etwas, das wir hier lernen, ist bei dem ganzen Leid, das passiert, dass der Teufel nicht mehr kann, als Gott zulässt. Es ist nicht nur so, da kommen wir aber, also kommen wir heute nicht ganz drauf, also auch wir Menschen haben eine gewisse Verantwortung. Gerade als Christen haben wir dadurch, dass wir die Autorität haben, dass wir jetzt mit Jesus auf dem Thron sitzen im Himmel, obwohl wir noch hier unten sind, wir haben eine gewisse Aufgabe, selber mitzukämpfen mit dem Wort Gottes. Aber der Teufel versucht uns trotzdem immer wieder alles zu stehlen. Also das wird eher im Kapitel 3 dann, ich denke sehr wahrscheinlich hoffentlich dran, sonst fragt ihr nochmal nach. Genau, aber ansonsten, Gott lässt es insofern zu, als dass er sagt, okay, mach. Ist auch wieder dieses Ganze mit dem, okay, warum lässt Gott es zu? Und manche sagen dann, nein, Gott lässt es gar nicht zu, weil wir Menschen lassen es zu. Dann kann man dagegen wieder sagen, ja, aber dadurch, dass Gott ja uns Menschen lässt, lässt er es ja doch zu, weil er uns Menschen ja lässt. Also da könnte man jetzt ganz viel streiten. Genau, aber auf alle Fälle, der Teufel kann nicht mehr, als ihm zugestanden wird. Hier wird ihm das von Gott zugestanden. Und an diversen Punkten in unserem Leben gestehen wir dem Teufel dazu. Warum? Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk geht zugrunde, weil es keine Erkenntnis hat, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Wenn ich gar nicht weiß, welcher Schutz und welcher Segen mir zusteht, fordere ich das ja auch nicht ein. Wenn ich nicht weiß, was Gott mir alles verspricht, nicht nur verspricht, was er mir schon gegeben hat in Jesus. Und nicht nur, dass ich es hier im Kopf weiß, sondern dass es bei mir im Herzen ist. Das ist die biblische Erkenntnis. Wenn ich das wirklich erkannt habe, dann nehme ich mir das. Dann weiß ich, ich habe darauf Anspruch. Aber solange ich das nicht erkannt habe und mitunter sogar sage, nein, das gilt mir nicht. Ich darf diesen Segen in dieser Welt nicht haben, das gilt für mich erst dann im Dort und Dann, nicht im Hier und Jetzt zum Beispiel. Dann verwerfe ich diese Erkenntnis und dann kann der Teufel bei mir ankommen und sagen, ja, und jetzt klaue ich dir das alles. Weil ich dem Teufel da den Raum gebe. Also damals, Gott hat das zugelassen für Hiob. Wir haben an etwas anderen Stand, weil wir eben Kinder Gottes sind. In einer gewissen Weise nimmt uns Gott selber mit in die Verantwortung und sagt, da lässt du das zu. Natürlich, wenn ich sage, halt, hier geschieht mir Unrecht, wie die bittende Witwe, bloß halt noch besserer Stand, weil wir Kinder Gottes sind. Herr, hier geschieht mir Unrecht, aufgrund deines Wortes, hilf mir. Und warum? Weil ich mich auf deinen Namen berufe. Dann muss Gott helfen. Also auch an dem Punkt wieder, Gott hat sich selber rechtlich gebunden und dann kommt aber auch, genau. Und dann kommt noch das Ganze mit dazu, dem Teufel zu widerstehen. Genau. So. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn, ist dann jetzt wieder hinter den Kulissen alles weg und jetzt kommen wir wieder in die sichtbare Welt. Vers 13. Da haben die damals beim Aufteilen der Verse wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass es jetzt Vers 13 ist, aber genau für uns in Deutschland, genau, ist die 13 halt nicht so besonders toll. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken, im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Das macht der Teufel bewusst. Der Erstgeborene ist ja der Besondere. Das ist der Wichtige. Das ist der alles erben soll und der das geistige Oberhaupt hat und alles. Der Teufel weiß schon, wie er wann ankommt. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihn auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Jetzt fangen die Hiobsbotschaften an. Und das ist also an dem Tag alleine schon möchte ich nicht in Hiobs Haut gesteckt haben. Eine Nachricht nach der anderen. Und das ist jetzt, also das ist jetzt ja auch nicht wenig, was da passiert. Also wirklich, also, ne, kriegst gesagt, dir ist gekündigt, kommst nach Hause, stellst fest, das Haus wird gepfändet und was sonst auch noch alles. So, als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel. Feuer Gottes ist wahrscheinlich, dass ein Blitz kam, aber könnte auch Meteoritenschauer gewesen sein. Fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer kamen, machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Also, da merkt man, der Teufel hat tatsächlich Gewalt über Menschen, dass er die Leute von Saba, die Chaldäer und alles Mögliche anstellen konnte und ihnen böse Ideen hineinlegen konnte und sagt, jetzt greift an. Und gleichzeitig hat er Wind und Wetter irgendwie dass er doch Wind und Wetter mitkontrollieren kann. Also, wir haben in der modernen Zeit manchmal dem Teufel zu viel geklaut, weil wir dann ganz so naturwissenschaftlich sind. Es ist tatsächlich möglich, dass solche Dinge manchmal eben Werke des Teufels sind. Und eben ganz krass mit dem Wind, der dann halt das Haus zum Einstürzen gebracht hat. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Haus war. Aber auch keine Ahnung, was für ein Wind es war. Es gibt tropische Stürme, die können sehr viel anrichten. Also von dem her, wenn ihr euch anguckt, was letztes Jahr im Oktober in North Carolina und so für einen Sturm dran war, also da ist richtig was passiert. Natürlich auch dann durch Wasser, das noch dazugekommen ist, aber genau. Einiges. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt. Das sind Trauerzeichen. Und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. Das hat Paul Gerhardt, reimt sich schön, also Paul Gerhardt hat das in seinem Lied, warum sollte ich mich denn grämen, hat das in der zweiten Strophe, jetzt habe ich es gerade nicht richtig, aber auf alle Fälle sagt er, ich bin nackt in die Welt gekommen und gehe auch nackt wieder, also ich kriege den Vers gerade nicht ordentlich hin. Und jetzt sagt Hiob danach noch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Mit dem Vers ist dann auch wieder, also erstmal, schöner Vers. Große Kunst, das wirklich sagen zu können, da braucht man die Gnade dazu. Ohne die Gnade Gottes kann ich das nicht sagen. Und manchmal ist es, ich kann es zuerst noch sagen und dann trifft es mich, also wie es ja bei Hiob dann später auch noch ist. Und ich habe dann tatsächlich auch Leute gehört, die gesagt haben, ja, das steht jetzt zwar hier, aber es hat ja nur Hiob gesagt, es stimmt gar nicht. Weil Gott nicht jemand ist, der einfach Sachen wegnimmt. Und dann, da müsste man jetzt viel mehr drüber diskutieren. Also die haben das eher innerbiblisch noch gehabt. Hier können wir einfach den Vers danach nehmen. In all diesem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Also, der Satz, den wollen manche halt dann einfach dadurch diskreditieren, dass sie sagen, nee, also guck mal hier und so weiter, also spring durch die Bibel, aber direkt der Vers danach sagt, in diesem Punkt hat Hiob nicht gesündigt. In dem, was er gesagt hat, in dem, was er getan hat, ist er tatsächlich immer noch gerecht vor Gott. Also von dem her, passt. Ich gehe jetzt einfach in Kapitel 2 noch weiter hinein. Ob wir ganz fertig werden, ist dann die Frage, aber genau, ein bisschen gehe ich noch weiter rein. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten und auch der Satan unter ihnen kam vor den Herrn. Also, wieder Blick hinter die Kulissen, einige Zeit später, keine Ahnung wie viel später, da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Also, ne, wie am Anfang, der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Also, auch nochmal hier an dem Punkt, Gott spricht Hiob aus, er ist gerecht und er hat sich nicht an mir versündigt. Also auch da nochmal, das, was ich von einem Prediger mal gehört habe mit diesem Ganzen, dass zwar Hiob gesagt hat, aber dass es trotzdem nicht stimmt und alles, das passt von dem Kontext hier genau eigentlich nicht. Von dem her, genau. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Also Haut für Haut, also wie, die Haut ist mir das Nächste. Wir haben ja den deutschen Spruch, das geht jetzt ans Leder. Weil Leder ist ja die Haut und so weiter, genau. Also das wird auf einmal. Und was sagt er dann? Strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Also Knochen und Fleisch. Also Fleisch ist in der Bibel nicht nur eben das Fleisch, der Körper, sondern es ist auch die Seele. Also auch wenn zum Beispiel jemand deprimiert wird, ist das ein Angriff auf dessen Fleisch, weil es die Seele betrifft. Das Fleisch ist Leib und Seele, genau. Aber Gebein ist halt nochmal die Knochen, weil da steckt auch nochmal einiges drin. Ja, Psalm 32, da steht zum Beispiel was dazu drin. Das dürft ihr aber selber mal nachlesen dann. So, also, taste sein Gebein und Fleisch ein, was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Also, nachdem Hiob die erste Prüfung bestanden hat, sollte man von uns aus meinen, wunderbar, jetzt geht's Hiob bald wieder gut. Pustekuchen, dann wird noch einer draufgesetzt. Wo man sich manchmal, also wir sagen ja gerne, es gibt diese Prüfungen im Leben für weitere Prüfungen. Und dann sagt man sich manchmal, wenn ich das jetzt schon erlebt habe, was wird denn die nächste Prüfung? Und nein, ich habe keine Lust darauf. Bei uns wird es dann oft nochmal zwischendurch wieder besser, bevor es dann die nächste Prüfung kommt. Bei Hiob kommt die Prüfung gleich drauf. Der Herr sprach zum Satan, siehe, er sei da in deiner Hand, doch schone sein Leben. An dem Punkt ist auch nochmal ganz interessant, der Teufel hätte die Möglichkeit, Hiob umzubringen, wenn Gott nicht sagen würde, nein. Und auch das ist nochmal etwas, was wir heute als Autorität haben, als Kinder Gottes, die wir eben mit Jesus auf dem Thron sitzen, wo wir dem Teufel auch Einhalt gebieten dürfen. Wo allerdings dann auch, also nehmen wir an, ich bin sterbenskrank und ihr betet für mich und gebietet dem Teufel Einhalt, aber ich stimme mit euch nicht überein. Und sagt dann, nee, ich will doch lieber sterben. Dann hat der Teufel da freien Eingang und kann mich nehmen. Weil ich den Eingang genommen habe, obwohl andere gesagt haben darüber, nee, das geht. Also, ne? So, also aber trotzdem, der Teufel hat nur so viel Gewalt, wie ihm von Gott zugestanden wird. Und dann eben an manchen Punkten auch von uns. Da ging der Satan hinab vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis an seinen Scheitel. Da auch nochmal, der Teufel hat nicht nur Gewalt über die Menschen, nicht nur Gewalt über das Wetter, sondern er kann sogar mit Krankheiten um sich schlagen. Und an manchen Punkten kann man sich tatsächlich fragen, ist das jetzt tatsächlich etwas, das vom Teufel kommt? Natürlich, wir können ganz viel wissenschaftlich erklären. Aber an anderen Punkten dürfen wir tatsächlich als Christen auch mal wieder sehen, lass uns in der geistlichen Welt mal gucken, wir gehen an die Probleme geistlich heran, denn Jesus ist auch an alle Probleme geistlich herangegangen. Und Jesus hat den Namen, der über allen Namen steht. Der Name, der in der geistlichen Welt über allen steht, aber auch in der sichtbaren Welt über allen steht. Und dann zu wissen, ich darf mit geistlichen Dingen an das Weltliche herangehen. Der Teufel als böser Geist darf bei Hiob in der sichtbaren Welt ran. Also, immer nochmal zum weiter mitgrübeln, da steckt wesentlich mehr drin, als wir uns manchmal denken. Und darum müssen wir auch mitunter an gewisse Dinge ganz anders rangehen, als wir das manchmal einfach nur tun wollten. Dass wir eben nicht einfach bloß zum Arzt rennen, sondern auch sagen, okay, Jesus, zeig mir, wie du mich heil machen möchtest. Nicht einfach bloß unbedingt durch den Arzt, sondern manchmal sagt Jesus auch tatsächlich einfach nur, räum da in deinem Leben auf. Und das hilft schon. Genau. Also jetzt wird Hiob geplagt von dieser Krankheit. Es gibt auch Ärzte, die haben das mal versucht zu analysieren. Das habe ich aber alles nicht studiert. Das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Das Wichtige, er ist krank. Und wir merken das später. Es hat gestunken bei dieser Krankheit und alles. Also. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Also die Scherbe wahrscheinlich zum Kratzen, weil es gejuckt hat und alles Mögliche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest in deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Und das ist das Krasseste. Besitz weg. Einigermaßen in Ordnung. Kinder weg. Geht auch noch einigermaßen. Gesundheit weg. Geht auch noch. Aber jetzt kommt die Frau noch an. Gibt manche Leute, die sagen, der Teufel hat bewusst Hiobs Frau dagelassen. Aber also, man muss gar nicht so übel mit ihr mitspielen. Es kann tatsächlich einfach sein, dass es bei Hiobs Frau tatsächlich in dem Augenblick gereicht hat, dass der Teufel bei ihr zumindest bewirkt hat, was er bei Hiob bewirken wollte. Und vielleicht ist es ihr auch einfach rausgerutscht. Also der sogenannte freudsche Versprecher. Sie hat es schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, im Herzen gehabt. Aber hat's, also es ist ihr rausgerutscht. Sie hätte sich vielleicht doch einfach verkneifen sollen. Aber, ne, kennt ihr, man will jemandem was Gutes sagen und dann kommt es völlig bescheuert raus. Aber leider halt etwas, was einem im Herzen steckt. Denn Jesus sagt, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die törichten Weiber. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Jetzt kann man wieder einhaken. Moment, das hat er doch alles vom Teufel bekommen. Stimmt. Das, und da ist auch nochmal was ganz Krasses. In Jesaja in den 40ern, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, wo es ist, sagt Gott tatsächlich, ich gebe den Segen und schaffe das Böse oder schaffe das Unheil. Also das ist für die Juden so krass gewesen, mit dem zu sagen, okay, Moment mal, Gott gibt das Böse, das geht doch gar nicht. Gott macht das Böse, nein, dass sie in ihren Gebeten dann an dem Punkt immer sagen, Gott, der du alles gemacht hast. Da sagen sie, ja, steckt das Böse ja auch drin, aber wir müssen es nicht aussprechen. Also es gibt dunkle Seiten von Gott. Das ist etwas, was Luther ganz viel aufgenommen hat, also andere auch, aber bei Luther ist es tatsächlich die dunklen Seiten Gottes, die nicht mal unbedingt in Jesus aufgedeckt werden. Aber dadurch, dass wir Jesus haben, können wir daran festhalten. Dass selbst da, wo es so aussieht, als würde Gott uns schlagen, vielleicht ist es tatsächlich einfach nur der Teufel, vielleicht ist es einfach bloß meine Dummheit, dass ich mich vom Schirm unter Gottes Hand wegbewegt habe und mich deswegen das Ganze treffen kann, gibt es ganz viele Sachen, aber dass ich trotzdem an Gott festhalten kann. Und jetzt nochmal das, was über Hiob gesagt wird, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Dadurch wird einigermaßen klar, Hiob hat jetzt tatsächlich Sünde in seinem Herzen. Weil hier ganz klar wird, also davor war gesagt, Hiob sündigte nicht und jetzt er sündigte sie nicht mit seinen Lippen. Mit seinen Lippen hat Hiob noch nach außen bekannt, das ist auch gut. Aber man hat schon gemerkt, innen ist er selber schon von Gott einigermaßen getrennt. Und das zeigt sich dann in den nächsten Kapiteln und so weiter und bis er dann halt wieder Buße tut, ganz am Ende. Der Teufel hat es in einer gewissen Weise geschafft, Hiob von Gott abzubringen. Aber Hiob hat trotzdem nach außen hin an Gott festgehalten und das hält ihm Gott auch zugute. Also selbst da, wo ich Gott eigentlich anschreien will, trotzdem zu sagen, nein, ich halte daran fest, dass Gott treu ist. Das ist das, worauf ich vorhin mal kurz eingegangen bin. Jakobus 4, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und der Teufel will bei mir ankommen und sagen, guck mal, was Gott da alles zugelassen hat. Obwohl der Teufel vielleicht selber bei mir das alles gemacht hat. Und dann eben dieses, lass von Gott ab. Versuch selber rauszukommen und alles. Und dann, dass ich sage, nein, das Wort Gottes sagt, Punkt und so weiter. In meinem Herzen bin ich vielleicht schon so weit, dass ich das Ganze verwerfen will. Aber ich gehe trotzdem mit meinem Mund dagegen. Das Schöne ist, der Teufel kann mir nicht ins Herz gucken. Das kann nur Gott. Der Teufel kriegt mit, was ich aus meinem Mund rausbringe. Und dann kann man im Bett liegen, habe ich vor ein paar Wochen gehabt, eben so tief, und dann ging es nicht, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wollt ihr wieder über den Kopf steigen, und dann habe ich einfach angefangen zu singen. Halleluja, 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 Halleluja. Das Lied haben wir mal irgendwann 10 vor 6 gesungen mit Martin und mir. Schöner Kanon, singen wir vielleicht irgendwann mal wieder, genau. Auf einfach gesagt, nein, und jetzt haue ich trotzdem Halleluja raus. Dass ich selber höre, dass es die unsichtbare Welt hört und so weiter. Mit den Lippen sich nicht versündigen gegen Gott, selbst wenn es drin vielleicht schon kaputt gegangen ist. Aber nach draußen nicht, dass der Teufel nicht komplett sehen muss. Also, da kann jemand niedergeschlagen sein, was auch, und trotzdem kommt über seine Lippen das Lob Gottes, wovon der Hebräerbrief sagt, das ist die Frucht unserer Lippen. Das ist Dank opfern. Also wirklich ein Opfer bringen in dem Zusammenhang. Genau. Da bleiben wir jetzt. Wir nehmen die nächsten Verse nicht. Das nehmen wir erst beim nächsten Mal, weil das in der nächsten Sinneinheit gut zusammenpasst. Und ich bin gespannt, wie lange wir jetzt brauchen werden für das Buch Hiob. Eigentlich wäre es ja schön, wir könnten richtig schnell zum Ende kommen, weil eigentlich kennen wir das Ende alles. Hiob hat am Ende alles doppelt wiederbekommen und so weiter. Kommen wir nicht ganz schnell dahin? Das können wir halt in dem Sinn und nicht, dass auch Gott uns durch die Sachen durchgehen lässt und alles Mögliche und wir halt durchgehen müssen. Das Schöne ist, weil wir das Buch Hiob kennen und weil wir auch gerade Jesu Schicksal kennen, der durch den Tod hindurchgegangen ist, aber danach war die Auferstehung. Dass wir auch wissen, selbst wenn wir jetzt durch das Tal des Todesschattens gehen, wir sind nicht dort, um dort zu bleiben, wir sind nicht dort, um ein Haus zu bauen, sondern wir ziehen nur hindurch. Zum Haus unseres Vaters. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns auch durch das Leid durchträgst. Und danke, dass du uns dieses Buch aufschließt. Dass du uns hilfst, das zu prüfen, was da drin steht, anhand von dem, was du gesagt hast, an dem, was in deinem Wort sonst noch steht. Und dass wir, obwohl es so ein schweres Buch ist, dass wir dadurch gesegnet werden. Und dass wir es anderen weitergeben können. Amen.